Ja, Vater, wir sind so dankbar, dass wir dich anbeten dürfen. Das ist ein Vorrecht in unserem Leben, das ist ein Bedürfnis, das ist ein Verlangen, dich anzubeten, weil wir dir alles verdanken. Vater, ich bete, dass du auch jetzt dieses Wort segnest, bevollmächtigst, dass du es in unser Herz hineinlegst und wachsen lässt, dass es Frucht bringt. Amen. Ja, ich möchte gerne aus dem Matthäusevangelium ein paar Verse lesen. Der Fritz hat das bei den Ankündigungen schon angedeutet, diese Stelle. Genau diese Stelle, über die möchte ich jetzt predigen, aus Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Da heißt es, als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen eines Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ihr Lieben, das ist ein Text, der ganz grundsätzlich etwas aussagt über unser Christsein. Und gerade heute, wo wir jetzt auch im Gottesdienst wieder 9 Täuflinge unter uns haben, ist das ein Wort, das für Sie und das für uns wichtig ist, dass wir es ernst nehmen, dass wir uns immer wieder daran auch prüfen und leiten lassen. Hier geht es um eine Geschichte, die erzählt wird, wo Jesus einen Mann beruft in seine Nachfolge. Und ihr Lieben, das ist eine Geschichte, das ist nicht nur für damals, für diesen Matthäus wichtig, sondern das ist exemplarisch. Das ist aufgeschrieben darum, weil das seither ununterbrochen geschieht. Jesus ist ununterbrochen dabei, Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Und die Taufe ist eine Antwort auf diesen Ruf. Wenn Menschen diesen Ruf gehört haben und Ja sagen, dann lassen sie sich taufen, früher oder später. Normalerweise ist es gleich dann, wenn jemand sein Ja gegeben hat. Aber lasst mich ein paar Schlaglichter setzen auf das, was hier steht. Hier ist es ja mit ganz einfachen Worten ausgesprochen, aber dahinter sind ganz wichtige Aspekte. Und lasst uns diese Aspekte noch einmal aufs Herz fallen. Ganz besonders spreche ich natürlich auch euch als Täuflinge heute an. Das Erste, es heißt hier, dass Jesus vorüberging und einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen sieht und zu ihm sagt, komm, folge mir nach. Was wichtig ist, ihr Lieben, und das ist grundsätzlich von Bedeutung, jeder Mensch, der zu einem Jünger Jesu geworden ist, ist zuerst von Jesus gerufen worden. Ihr Lieben, was ich damit sagen will, ist, die Nachfolge Jesu ergibt sich nicht irgendwie von selbst. Man schlittert nicht einfach so auf einen Weg mit Jesus. Es kann nicht verstanden werden als irgendeine Tradition, weil die Eltern oder der Freund oder sonst irgendwer es auch macht. Sondern hinter jeder Entscheidung, wo ein Mensch sagt, ja, ich folge dir nach, steht zuerst ein Ruf. Das heißt, von Jesus ist die Initiative ausgegangen. Das ist nicht, muss nicht etwas Dramatisches im Leben gewesen sein. Bei manchen ist es dramatisch gewesen. Aber wir müssen uns das klar machen. Nicht wir haben uns für ihn entschieden, sondern er hat sich zuerst für uns entschieden. Von ihm geht der Ruf aus, weil er so interessiert daran ist. Es ist eine souveräne Aktion Gottes an euch und an uns, die wir Jesus nachfolgen, dass er uns gerufen hat. Da ging ein Ruf in euer Leben aus. Und dieser Ruf, der kann ganz verschieden sein. Das kann sein durch ein Buch, das man liest, durch die Bibel, die man liest, durch einen Freund, der einem von Jesus erzählt, in einem Gottesdienst, wo man erfasst wird, in einem Seminar, in einer Krisensituation, wo man plötzlich nachdenkt über Gott, in tausenden Situationen, die ganz verschieden ist. Und meistens sind es ja mehrere Dinge, die dazu führen, dass man irgendwann einmal versteht, da ruft mich Jesus. Vielleicht denkt man es nicht so bewusst, aber man spürt es. Da wird das Leben irgendwo angesprochen. Man fühlt sich betroffen und angesprochen. Und ihr Lieben, das, was dabei noch wichtig ist, ist eben, dass dieser Ruf Jesu etwas ist, was ganz persönlich und unverwechselbar jeden einzelnen Menschen trifft. Jesus geht nicht so durch die Massen und streut über die Massen, dieses Wort kommt, folgt mir nach, ganz anonym und unpersönlich, so wie bei Matthäus. Er sieht ihn am Zoll sitzen. Er geht zu ihm hin. Er kennt seinen Namen. Matthäus oder in anderen Übersetzungen Levi ist dasselbe. Und er spricht zu ihm unverwechselbar. Dich meine ich. Dich bitte ich, mir zu folgen. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig, dass wir das so verstehen. Wir sind nicht anonyme Masse für Jesus. Jeden von uns, der diese Entscheidung getroffen hat, hat Jesus persönlich mit Namen gerufen. Jeden von euch hat er mit Namen gerufen. Und wenn ihr dann getauft werdet, spreche ich euren Namen aus. Und ihr mit eurem Namen werdet getauft auf den Namen Jesu. Das heißt, dahinter steht, hinter dieser Entscheidung, die ihr getroffen habt, euch taufen zu lassen, steht ein Ruf mit Namen. Das ist ganz bewusst von Jesus, die Monika und die Iris und die Christiana und der Marvin und so weiter. Ihr seid gerufen mit Namen. Das heißt, er kennt euch hundertprozentig ganz genau. Er weiß alles über euch. Und er sagt, genau mit dir will ich Gemeinschaft haben und dich will ich in meine Nachfolge haben. Das ist so unverwechselbar. Wenn jemand diesen Ruf gehört hat und sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen und es dann erzählt einmal später, dann wird jeder eine andere Geschichte erzählen. Keine einzige Berufung ist ganz gleich wie die andere. Jeder kann sagen, so und so und so war es und das ist immer anders als bei dem anderen. Da gibt es kein Schema F. Und darum, ihr Lieben, am stärksten wird dieser Ruf da mit dem Wort zum Ausdruck gebracht, der sehr oft in der Bibel vorkommt, das ist das Wort Erwählung. Jesus hat euch nicht nur gerufen, sondern hat euch erwählt, ihm nachzufolgen. Und Erwählung ist etwas ganz Persönliches, etwas ganz Unverwechselbares, etwas, was nur diese eine Person zunächst einmal betrifft. Natürlich gilt der Ruf Jesu an alle Menschen. Natürlich will er alle in seine Nachfolge erwählen. Aber wenn ich der Betroffene bin und Jesus kommt direkt zu mir und er sagt zu mir, ich will, Helmut, dass du mir nachfolgst, dann darf ich mich wissen als einer, der von Jesus erwählt wurde. Natürlich tausend andere auch. Aber für Jesus ist es nicht eine Masse. Für Jesus bist es du. Unverwechselbar du. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir das auch verstehen. Du bist gerufen und zwar, und das ist das Nächste, völlig unabhängig davon, wie dein Vorleben war. Jesus hat uns gerufen, egal wie unser Vorleben ausgesehen hat. Ob wir ein Leben geführt haben, das einigermaßen anständig war oder nicht anständig war, das ist ganz egal. Für Jesus ist das nicht das Kriterium, dass er uns ruft und wählt. Das einzige Kriterium, das er hat, ist seine Liebe zu uns. Er hat jeden von euch mit Namen gerufen, weil er euch unendlich liebt. Egal, was ihr vorher in eurem Leben getan habt, egal, wie wichtig euch Gott war in eurem Leben oder nicht. Der Matthäus hier ist das beste Beispiel. Der Matthäus, und deswegen ist ja auch diese Geschichte extra geschrieben. Es gibt ja, ist ja nicht bei vielen Leuten so extra beschrieben, wie Jesus ihn gerufen hat, aber ihn hat er ganz besonders gerufen und es ist auch aufgeschrieben als ein Beispiel. Also eine Geschichte dafür, dass es absolut für Jesus keine Voraussetzungen gibt, einen Menschen zu berufen. Denn dieser Matthäus war ein Zöllner. Und wenn man das versteht unter dem Hintergrund der damaligen Zeit, dann weiß man, das war eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gab. Das waren die Leute, die den allerschlechtesten Ruf in der Gemeinschaft hatten. Gleichgesetzt mit Mördern. Sie waren Hochverräter. Sie waren mit der Besatzungsmacht sozusagen im Bund, haben die eigenen Landsleute ausgebeutet, galten als Wucherer, als Lügner, als Geizhalse, als Schurken und damit als von Gott verflucht. Die Zöllner hat man eingestuft als von Gott verflucht. So wie die Prostituierten und alle diese Leute, die eben einen Ruf hatten, wo man sagte, das sind Leute, mit denen will Gott gar nichts zu tun haben. Und die Leute, die das mitbekommen haben, dass Jesus den Matthäus berufen hat und dann sogar noch in sein Haus geht, die, für diese Leute war das unfassbar, was Jesus da getan hat. Nicht nur unfassbar, es war der größte Skandal, den sie miterlebt haben. Jesus, der den Anspruch erhebt, dass er von Gott kommt, er müsste doch wissen, dass sich Gott mit solchen Leuten nicht abgibt. Ja, wenn sie einmal umkehren und sich wieder zu Gott wenden, ja, dann wird sich Gott auch zu ihnen wenden. Aber dass Gott sich zu ihnen wendet, bevor sie umkehren, noch in diesem Zustand, in dem sie sich befinden, das ist ein Skandal. Die Berufung des Matthäus war der Skandal schlechthin. Dass ein Meister, ein Lehrer der damaligen Zeit, ein Rabbi, wie er gegolten hat, solche Leute als seine Jünger erwählt, das war unverständlich, absolut unverständlich. Man hätte gemeint, ja die Frommen, ja die Pharisäer, die Schriftgelehrten, alle die, die sehr stark sozusagen sich auf Gott bezogen haben in ihrem Leben, ja die würde er rufen, aber nicht ihn. Wir kommen gleich noch einmal drauf, auf diese Sache. Aber ich will nur jetzt schon sagen, es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir wissen, dass der Ruf Jesu in unser Leben ohne Voraussetzung ist, ohne Vorbedingung, ohne dass er zuerst unser Leben genau durchcheckt und sagt, du bist würdig, du bist nicht würdig, du bist würdig, du bist nicht würdig. Sein Kriterium ist seine Liebe. Er hat jeden von euch so im Herzen voller Liebe, dass er sagt, du bist würdig, weil ich dich liebe, nicht für wie du dein Leben geführt hast. Nun, ihr Lieben, das Entscheidende an dieser ganzen Sache ist ja nun, dass der Matthäus auf diesen Ruf Ja gesagt hat. Und ihr Lieben, das ist das Entscheidende, nicht wie unser Vorleben war, was wir früher über Jesus gedacht haben, sondern ob wir Ja sagen. Und ihr habt dieses Ja gesagt, sonst würdet ihr euch nicht taufen lassen. Das ist die Voraussetzung für die Taufe. Die Taufe ist eine Bestätigung für dieses Ja, das jeder von euch gesprochen hat. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir auch erfassen einigermaßen, was dieses Ja bedeutet. Für den Matthäus war es ein ganzes Ja, ein radikales Ja. Es war nicht ein Ja mit Vorbehalten, zögerlich, so mit dem kleinen Finger ihm sozusagen hinreichen. Es war kein Ja im Sinne von, naja, probieren wir es einmal. Machen wir mal ein Probe-Ja miteinander. Vielleicht geht's ja gut, vielleicht auch nicht. Und wie auch immer, es war kein halbherziges Ja. Es war ein vollkommenes Ja, denn es heißt, er stand auf Und im Lukas-Evangelium wird dann noch dazugefügt, ist die Parallelstelle, er verließ alles, er ließ alles liegen und stehen und folgte ihm nach. Ein radikaleres Ja als das gibt es ja gar nicht. Und ihr Lieben, ich meine, dass das sozusagen auch wieder ein Bild ist. Natürlich für damals war es so, dass er tatsächlich alles liegen und stehen hat lassen und physisch Jesus nachgefolgt ist, mit ihm gegangen ist und Lebensgemeinschaft mit ihm in irgendeiner Weise gehabt hat. Aber wisst ihr, die Radikalität dieses Ja für uns heute, für euch, besteht darin, dass dieses Ja unser Leben vollkommen auf den Kopf stellt. Das ist das Punkt. Wer zu Jesus Ja sagt, bei dem stellt sich das Leben auf den Kopf. Und zwar dadurch, dass von dem Moment an nicht mehr ich selber über mein Leben herrsche, sondern ein anderer. Und ihr Lieben, das ist die größte Lebensveränderung, die es überhaupt gibt. Wo jemand Ja sagt, ich folge dir nach, steigt er vom Thron seines Lebens herunter und lässt Jesus auf den Thron seines Lebens. Wenn jemand Ja sagt, dann rutscht er auf die Seite von dem Lenkrad, von dem Lenkersitz auf dem Beifahrersitz und überlässt Jesus das Lenkrad seines Lebens. Ja, wenn das nicht eine Veränderung ist, das heißt, er verließ alles. Er verließ es, er verließ eine Lebensart, wo er immer allein für sich verantwortlich war und auch darüber bestimmt, was in seinem Leben ist. Und ihr Lieben, das bedeutet, wenn das wirklich passiert, dass jemand Ja sagt zu Jesus, und das ist ja für uns dasselbe hier, dann heißt das, dass eben diese Herrschaft, die Jesus nun in unserem Leben einnimmt, dass die in alle Bereiche unseres Lebens eindringt. Dann bin nicht mehr ich der Herr meines Geldes und meiner Finanzen, sondern er. Dann ist sozusagen seine Herrschaft gültig auch für meine Ehe, wie ich meinen Ehepartner behandle. Ja, noch vorher, welchen Ehepartner ich mir nehme. Die Frage, wer ist der richtige Partner, ist eine Frage von ihm, nicht nur meine Wahl. Wenn Jesus auf meinem Thron sitzt, dann sage ich, Herr, wen hast du für mich gewählt? Wer ist der Richtige für mich, von deiner Perspektive, nicht nur von meiner? Das hat einen Ausdruck für unseren Umgang mit unseren Kindern. Wie wir mit unseren Kindern umgehen. Er ist der Chef darüber, wie wir umgehen. Das hat einen Ausdruck über unsere Wege, die wir wählen, unseren Beruf, den wir wählen, die Art, wie wir unseren Beruf ausüben, über die Pläne, die wir uns machen, über die Vision, die wir mit unserem Leben haben, über die Karriere, über die wir nachdenken und. Es gibt nichts, was dann auch von ihm und vor allem von ihm abhängig ist. Und ihr Lieben, das ist eben sozusagen die Sache, die das größte Entscheidungsmoment im Leben eines Menschen ist, dass er sein Leben in die Hände dieses Jesus gibt und sagt, ja, ich folge dir nach. Und er verließ alles. Er verließ seine bisherige Lebensart und beginnt eine völlig neue, ausgerichtet auf ihn. Jetzt geht er nicht mehr seinen Plänen nach, seinen Wegen nach, seinen Wünschen nach, sondern Jesus. Dem folgt er jetzt. Was Jesus zeigt für diese oder jene Frage, das ist entscheidend. Das Problem nur ist, ihr Lieben, und das kennen wir alle, die wir schon oft lange Jahre mit Jesus gehen, das Problem ist, dass wir oft sozusagen in dieser Entscheidung, die wir getroffen haben, nicht ganz hundertprozentig waren. Entdecken wir vielleicht erst nachher. Da gab es doch einen Bereich, den habe ich ihm nicht gegeben. Da bin ich wieder auf den Thron gekrochen mit meinem Ich. Da versuche ich, ihm ins Lenkrad zu greifen und mitzulenken. Oder wie man das auch immer ausdrücken will in einem Bild. wo wir anfangen, mit Jesus zu verhandeln, Kompromisse schließen zu wollen. Ja, da bist du zuständig, aber das lass lieber bitte mir über. Wenn ich heirate, das ist doch meine Sache, Herr Jesus. Und so weiter. Versteht ihr? Das ist von größter Bedeutung, dass wir verstehen lernen, es gibt immer wieder, oder die Finanzen ist ein berühmtes Beispiel, ja, wo es Jesus am schwersten oft hat, so hineinzukommen und wirklich die Herrschaft zu erlangen. Aber er wird es nicht tun, wenn wir es ihm nicht freiwillig geben. Deswegen, das ist ein eigenes Thema jetzt. Ich will nur sagen, es wird von Anfang an, unser ganzes Leben lang, wird es eine Herausforderung bleiben, dass wir Jesus wirklich unser Leben ihm geben. Das bedeutet nichts anderes, nicht, dass wir sagen, am Anfang unseres Weges mit Jesus, ja, ich schwöre dir, Herr Jesus, und ich garantiere, du wirst immer der Herr meines Lebens sein. Das will Jesus gar nicht. Er nimmt das gerne an, wenn ich mit Zittern und Zagen und schlotternden Knie da stehe und sage, ja, Herr, ich will das, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Aber ich will es. Und das ist der Moment, wo uns Jesus dann sagt, ich helfe dir. Ich sende dir meinen Heiligen Geist und er wird dir helfen. Und immer dann und immer dort, wo du das Lenkrad wieder selber in die Hand nimmst oder wo du eine Türe deines Lebens noch gar nicht geöffnet hast für mich, ich zeig's dir. Auch noch wenn es 10 Jahre nachher ist, ich zeig's dir. Unsere Aufgabe ist es, offen zu bleiben dafür, dass uns Jesus jederzeit durch seinen Heiligen Geist offenbaren kann, wo es so Bereiche gibt in unserem Leben, die wir ausgespart haben. Er will unser ganzes Ja. Und eure Ja, das ihr heute sprecht, ist ein Ja, wo ihr wirklich in aller Demut, ihr müsst nichts garantieren für euch, aber er will euer Herz, und sagen, in eurem Herzen muss ein ganzes Ja sein. Nicht von vornherein ein ungeteiltes Herz. Nicht von vornherein, dass er sagt, ja, ich werde in den meisten Fällen dir folgen, aber das weiß ich jetzt schon, da lasse ich dich nicht hinein. Das wäre verkehrt. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist auch etwas ganz Wunderbares. Das ist dieser zweite Teil von dieser Geschichte, über die ich jetzt nicht ausführlich reden möchte, nur so viel. Der Matthäus war ein Zöllner, also einer, der zu den Verruchtesten gehörte. Und er hat Jesus in sein Haus eingeladen, nach dieser Berufung. Und natürlich hat er da Kollegen eingeladen, also solche, die ähnlichen Ruf hatten wie er. Zöllner und Sünder sind immer eine Einheit in der Bibel, ja, so werden sie auch beschrieben. Aber da waren auch in dieser Gesellschaft Fromme, also Pharisäer zum Beispiel. Leute, die ihr ganzes Leben peinlich genau überlegt haben, wie sie den Willen Gottes erfüllen können. Und sie haben ein ganz klares Bild gehabt, wie Gott ist. Und das, was Jesus da getan hat, passte nicht in ihr Bild. Sie waren aufs Höchste herausgefordert. Und sie wenden sich auch dann die Jünger und sagen, sagt mal, warum ist denn euer Meister, euer Lehrer, warum ist der mit den Zöllnern? Ist mit 2 S, ja? Schaffen wir es. Und er möchte so gerne, dass verstanden wird, dass sozusagen, dass diese Meinung, die von diesen Pharisäern ausging, dass die von einem bestimmten Rahmen ausging, den sie an Gott gelegt haben. Und in dem Moment, wo sie diesen Rahmen nun sozusagen anlegen auf das, was Jesus tut, sagen sie, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, was du da tust, Jesus. Denn unser Bild von Gott ist ein anderes. Unser Gott, sagen die Pharisäer, der verachtet die Sünder. Der will mit ihnen nichts zu tun haben. Der hat einen Fluch auf sie gelegt. Und wenn du von Gott kommst, Jesus, dann würdest du dich niemals mit diesem, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, Gesindel zusammensetzen. Denn zusammensetzen, Tischgemeinschaft haben, das war ja mehr als einfach so wie im Gasthaus sitzt man zusammen und muss auch gar nichts zu tun haben mit dem, der einem da gegenüber sitzt. Sondern Tischgemeinschaft hieß immer, ich möchte mit diesem Menschen enge Gemeinschaft, ich bin sein Freund, er ist willkommen, er ist willkommen, ja, und er ist angenommen von mir. Und Jesus korrigiert nun das Bild der Pharisäer und er sagt, So wie ihr denkt, ist Gott eben nicht. Absolut nicht. Sondern Gott sucht ganz genau diese Menschen, mit denen ich mich abgebe. Er sucht im Besonderen diese Art von Menschen, diese Sünder, diese Zöllner, diese Verruchten, diese Ausgeschlossenen, alle, die weit weg sind von Gott, die auch mit ihm gar nichts zu tun haben. Genau diese Menschen, denen widmet er seine ganze Aufmerksamkeit. Und deswegen sagt Jesus, ich bin doch ein Arzt, ich komme doch zu den Kranken, nicht zu den Starken und Gesunden. Und genau die Kranken sind sozusagen diejenigen, meine Patienten, zu denen ich komme. Ich bin gekommen, um die Sünder zu lieben, ihnen barmherzig zu sein, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ihnen zu zeigen, wie Gott sie liebt. Denn dann, wenn sie das spüren, dann werden sie vielleicht auch umkehren. Ich warte nicht, bis sie umkehren, sondern ich liebe sie von ganzem Herzen. Und ich gebe mein Leben für sie, noch bevor sie irgendwie etwas ausgedrückt haben, ob sie auch mich akzeptieren als Jesus, als Gottes Sohn. Er hat sein Leben gegeben für jeden von uns, als wir noch zutiefst Sünder waren. Vorher. Und das revolutioniert das Bild der Pharisäer. Ich bin gekommen zu denen, die ausgestoßen sind, den Sündern. Und ihnen will ich dienen, denn sie brauchen den Arzt, nicht die Gerechten. Aber ihr Lieben, da steckt ein Sarkasmus dahinter. Den muss man auch hören. Jesus kann auch manchmal sarkastisch sein, wenn es um die Wahrheit geht. Nämlich, er sagt ja mit diesem Wort, ich bin ein Arzt, der zu den Kranken gekommen ist und nicht zu den Gerechten, sagt er ja zu den Pharisäern damit. Aber eigentlich seid ihr genauso krank wie die, die ihr als krank nennt, also als Sünder und als Ausgestoßene. Ihr tut zwar viel für Gott. Ihr versucht zwar, peinlich genau seinen Willen zu erfüllen. Aber das Entscheidende fehlt euch, nämlich euer Herz gehört nicht Gott. Euer Herz schlägt nicht so wie das Herz Gottes für diese Menschen. Ihr könnt Opfer bringen, so viel ihr wollt. Ihr könnt religiöse Pflichtübungen machen, so viel ihr wollt. Ihr könnt in den Gottesdienst kommen, so oft ihr wollt, und irgendwie zeigen, ihr seid fromm. Aber ich will nicht eure Schlachtopfer. Ich will nicht eure religiösen Übungen und Taten. Ich will euer Herz. Und wenn euer Herz nicht erfüllt ist von dem Erbarmen, das Gott hat mit jedem Menschen, der ein Sünder ist, der in Not ist, der krank ist, was auch immer in welcher Situation ist, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und wenn ihr noch so anständig in eurem Leben seid und noch so viel Geld gibt für das Reich Gottes und noch so viele Dinge tut, die man als religiöse Pflichten bezeichnet, Jünger Jesu, die mir folgen, sind solche, die das Herz des Vaters bekommen haben. Und dieses Herz des Vaters ist voller Erbarmen. Das ist die Haltung, mit die er den Jüngern als Ausstattung mitgeben möchte. Das Herz des Erbarmens. Wer zu ihm gerufen ist, den will er beschenken mit einem Herzen des Erbarmens. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Gleichnis von dem Vater und den beiden Söhnen, das Jesus erzählt hat, dem jüngeren Sohn und dem älteren Sohn. Wie der jüngere Sohn einfach wegläuft von zu Hause und das halbe Erbe durchprasst und tatsächlich sozusagen in die Verlorenheit eingeht, bis er dann umkehrt zum Vater. Aber der Vater, den Jesus da schildert, der ja ein Bild ist für Gott, das ist ein Vater, der vom ersten Moment an, wo sein Sohn weggeht, von einem tiefen, schmerzhaften Erbarmen für seinen Sohn ausgerüstet ist und jeden Tag darauf wartet, mit einem Herzen voller Erbarmen, bis der Sohn endlich wieder zurückkehrt. Er sagt nicht Tschüss und gibt ihm noch einen Fußtritt, sondern er sagt, das Herz krampft sich in ihm zusammen, als er wegging. Und jeden Tag ist sein Herz sozusagen in voller Erbarmen erfüllt und er schaut, hält Ausschau. In dieser Gleichnis hört man das auch. Er schaut jeden Tag, wann kommt er doch endlich wieder zurück, voller Erbarmen. Das war seine Haltung. Und als er dann endlich den jüngeren Sohn sieht, wie er zurückkommt von der Ferne, er wird dargestellt als schon ein älterer Vater, da blieb er nicht einfach stehen beim Hauseingang, sondern der Vater läuft dem Sohn entgegen vor lauter Freude, dass er endlich zurückgekommen ist, weil der Vater sich so gesehnt hat. Der Sohn sinkt auf die Knie und will und bittet ihn um Vergebung, aber der Vater lässt ihn gar nicht aussprechen, er hebt ihn hoch, er ist verschmutzt, er war bei den Schweinen im Schweinestall und er umarmt ihn, er küsst ihn, er führt ihn ins Haus, er macht ein Festmahl mit ihm, gibt ihm neue Gewänder, einen Ring an den Finger, neue Schuhe und er ist glücklich, glücklich, glücklich. Ihr Lieben, darum heißt es auch, wenn ein Mensch umkehrt, und dieses Ja sagt, dann ist im Himmel ein Freudenfest. Warum? Weil sie die ganze Zeit schon warten. Weil der Himmel voll ist mit Erbarmen für die Menschen, die noch nicht ihr Leben unter die Herrschaft Jesu gegeben haben. Und ihr Lieben, das ist es, worum es geht. Dass wenn wir jünger werden, dass wir verstehen, hinter diesem Ruf steht das ganze Erbarmen Jesu. Und umgekehrt genauso. Wenn ihr ein Jünger werden wollt von Jesus, und das wollt ihr, dann will Jesus von Anfang an euch dieses Herz des Erbarmens schenken. Das wird ein Kennzeichen sein für Christen. Das ist ein Kennzeichen für uns. Das Herz des Vaters ist das Herz des Erbarmens. Und ein Jünger bekommt dasselbe Herz wie sein Meister. Und Jesus will dieses Herz in uns hervorrufen, dass wir so barmherzig werden, in allem, was wir tun, in allem, wie wir Menschen begegnen. Wenn ein Mensch uns begegnet in irgendeiner Not und ihm helfen, dann ist es wichtig, dass wir nicht von oben herab ihm helfen, sondern mit diesem Erbarmen in uns. Wenn wir einem Kranken begegnen, ihm dienen und ihm auch die Hände auflegen und beten, dass er gesund wird, dann nicht von oben herunter, nicht als Methode, sondern mit diesem Erbarmen, das Gott hat für den Kranken. Wenn wir jemanden, der zu uns kommt und einen Rat sucht und Seelsorge braucht, dann geben wir ihm nicht nach Regeln der Kunst irgendwelche guten Ratschläge, sondern das Erbarmen Gottes mit diesem Menschen muss durchbrechen. Dieses Erbarmen, ihr Lieben, ist das Größte. Das letzte Wort, das ich sagen möchte, ist das, was am Ende dieses Kapitels steht. Da heißt es, als Jesus die Volksmengen sah, da machte es ihn vollkommen betroffen. In der Luther-Übersetzung heißt es, da jammerte es ihn. Und die wörtliche Übersetzung heißt, da drehte sich in ihm seine Eingeweide um voller Mitleid mit den Menschen. Das ist ein Bild, ein fantastisches Bild. Das Erbarmen Gottes, das Erbarmen Jesu ist so, wie wenn er sich einem alles im Magen umdreht. So voller Mitleid war Jesus, weil es jammerte ihnen, weil sie waren erschöpft und wie Menschen verschmachtet, wie Menschen, die keinen Hirten haben. Und deswegen hat er nicht geschimpft, du böser, sowieso, was hast du alles getan in deinem Leben? Kehre einmal um, dann werde ich mich dir widmen. Nein, genau zu diesen Menschen, mit denen er voller Erbarmen sozusagen ihnen begegnete, denen wollte er dienen und ein Hirte sein. Und Jesus hatte dann gesagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist für jeden von euch da am Kreuz gestorben, weil er Erbarmen hatte mit jedem von euch, mit jedem von uns. Und wer Ja sagt zu Jesus, der sagt auch Ja, Herr, schenk mir dieses Herz des Erbarmens, wenn ich mit anderen Menschen umgehe. Dann bin ich ein wahrer Jünger. Amen.